Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass wir das erste Fest im Rahmen der neuen Predigtreihe nach der Auftaktpredigt von vor 14 Tagen. Freue mich, dass ich diesen Dienst übernehmen durfte. Diese neue Reihe ist etwas Besonderes. Allein schon wegen der Terminierungen der einzelnen Predigten dazu. Wir werden uns im gesamten Jahr 2021 die jüdischen Feste anschauen, die einen biblischen Hintergrund haben. Und zwar immer zu den Zeitpunkten, wenn die Juden eben diese Feste auch feiern. All diese Feste sind nämlich an diese festen Termine gebunden. Sie sollen die Juden an bestimmte Ereignisse bzw. an das Handeln Gottes erinnern und oder sie weisen auf zukünftige Ereignisse hin. Sie haben alle auch mit dem Messias zu tun. Und das ist für uns als christliche Gemeinde sicherlich Anlass genug, uns mit der Bedeutung dieser Feste für uns Christen zu befassen. Was sagt Gott mit diesen Festen über seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus aus? Unsere Reise durch das Jahr möchte ich kurz skizzieren. Heute behandeln wir das Purimfest. Am 28. März ist das Passafest dran. Am 2.4. das Fest der ungesäuerten Brote, da hören wir an Karfreitag. Am 4.4. Ostersonntag haben wir das Fest der Erstlingsfrüchte. Am 23.5. das Wochenfest Pfingsten. Am 8.8. Tag des Posaunenblasens. Am 12.9. großer Versöhnungstag Yom Kippur. Am 10.10. das Laubhüttenfest Sukkot. Und am 28.11. das Lichterfest Chanukka. Wird eine ganz spannende Reise, auf die wir uns schon freuen. Wir werden an diesen Tagen dazu also jeweils eine Predigt hören und immer gerade dann oder kurz um diesen Predigttermin feiern die Juden diese Feste. Und glaubt mir, es wird wirklich ein Grund zum Feiern sein, auch für uns, denn wir feiern Jesus und seinen Sieg an Golgatha. Das Purimfest macht in unserem jährlichen Kalender den Anfang. Tatsächlich findet dieses Fest am 25. und 26. Februar statt, kommenden Donnerstag und Freitag. Wie feiern denn die Juden heute in diesen Tagen dieses Fest? Am Tag vor Purim wird erstmal gefastet. Auch das soll an die Königin Esther erinnern, die alle Juden aufrief, zu fasten, um sie bei ihrem Unternehmen zu unterstützen. Am Purimfest selbst geht es ausgelassen zu. Schon in der Synagoge, wenn der Rabbi die Esther-Geschichte verliest, wird jedes Mal, wenn der Name des Judenhassers Haman fällt, Krach gemacht. Mit den Füßen, den Händen, mit Rasseln und Ratschen. Und warum? Um das biblische Gebot, den Namen Amaleks auszulöschen, möglichst wörtlich zu erfüllen. Dabei kommen auch moderne Schreckschusspistolen zum Einsatz. Haman wird als Agagita. Super, genau so muss es sein. Das ist Purimfest. Kinder, wenn ihr das zu Hause jetzt bei euren Eltern sitzt, ihr schön auf der Couch, ne? Ihr müsst heute nicht ruhig und still sitzen. Ihr könnt Lärm machen, Krach machen, dass die Bude nur so kracht. Ja, also immer wenn der Name Hamann. Also immer wenn dieser Name auftaucht, dann dürft ihr Krach schlagen bei dieser gesamten Predigt. Kommt ein paar Mal vor, keine Angst. Haman wird als Agagiter bezeichnet und deshalb für einen Nachfahren des Amalekiterkönigs Agag gehalten, finden wir im 1. Samuel. Am Morgen des Purimfests wird in der Synagoge 2. Mose 17, 8 bis 16 verlesen. Dieser Text erzählt, wie der Wüstenstamm der Amalekiter die Israeliten auf ihrer Wüstenwanderung immer wieder hinterlistig angriff. Mal sehen, was hier auch bei uns so passiert. Eine wichtige Sitte zum Purimfest ist, dass man einander beschenkt. Besonders an die Armen werden Geschenke verteilt, was Hilfsorganisationen natürlich in besonderer Weise für ihre Zwecke zu nutzen wissen. Israelische Schulklassen sind damit beschäftigt, Geschenkteller mit Süßigkeiten für Soldaten vorzubereiten. An keinem jüdischen Fest dürfen bestimmte charakteristische Speisen fehlen. An Purim sind es die sogenannten Haman-Taschen. Oder die Hamans-Ohren. Herrlich. Das sind kleine dreieckige Gebäckstücke, die beispielsweise mit süßem Mus gefüllt sind. Ein Rausch beim nachmittäglichen fest. Das geht auch. Das ist nicht verboten. Besonders prächtig wird Purim in Jerusalem sogar gefeiert, mit bunten Verkleidungen und Umzügen durch die Stadt. Daher auch die Bezeichnung jüdischer Fasching. Das ist so, wie die Juden heute das Fest feiern. Und das finde ich so richtig schön ausgelassen, herrlich. Da kommt Freude durch. Und warum Freude? Warum feiern sie das? Und da möchte ich euch nun die Geschichte etwas erzählen, den Hintergrund der Königin Esther. Und wann spielt diese Geschichte? Sie spielt zu Beginn des 5. Jahrhunderts vor Christus im medo-persischen Weltreich in der Stadt Susa. Dort regierte der König Xerxes oder auch Ahasveros genannt. Ein Teil der Juden war bereits nach 70 langen Jahren Exil in Babylon und Medo-Persien wieder zurück nach Jerusalem gekehrt. Dort hatten sie auch bereits den Tempel schon wieder aufgebaut, 515. Aber nicht alle Juden waren zurückgekehrt. Es lebten weiterhin noch viele Juden auch direkt im Reiche der Medo-Perser. Der König hatte sich von seiner Frau Vashti getrennt und wurde dahingehend beraten, er möge sich eine neue Frau zur Königin machen. Aus den schönsten unberührten Mädchen des Landes wurden die schönsten Mädchen ausgesucht und 7 von ihnen kamen in die engere Auswahl. An dieser Stelle würde ich dem König geraten haben, er möge mal zu unserem Ethikabend in 3 Wochen kommen oder 4. Da kann er mal die Rolle von Mann und Frau vernünftig lernen. Eine von den schönen 7 war Hadassah, auch genannt Esther. Hadassah leitet sich ab von Myrtenbaum, ein immergrüner Strauch. Esther bedeutet so viel wie Morgenstern oder aber auch die Verborgene. In den Namen Esther sind somit die Bedeutungen für Jesus als Morgenstern als auch die Gemeinde. Im Alten Testament ist sie das Geheimnis, die Verborgene, enthalten. Jesus sagt in der Offenbarung 22,16 über sich selbst, dass er der Morgenstern ist. Bist du ein immergrüner Strauch? Kann man an dir immer Jesus erkennen? An mir? Immer grün, immer fruchtbringend. Als Esther dann an die Reihe kam, beim König vorstellig zu werden, nach einem 12-monatigen Reinigungsprozess, ich glaube, so lange hat keiner von uns jemals gebadet, manche vielleicht schon, wer weiß, können wir die schönen Verse in Esther 2, 15 bis 17 lesen. Und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abihails, des Onkels Mordechais, der sie als seine Tochter angenommen hatte, dass sie zum König kommen sollte, verlangte sie nichts, außer was der königliche Eunuch Haggai, der Hüter der Frauen, ihr sagte. Und Esther erlangte Gunst in den Augen aller, die sie sahen. So wurde Esther zum König Ahasveros in sein königliches Haus geholt, und zwar im 10. Monat, das ist der Monat Tebet, im 7. Jahr seiner Regierung. Und der König gewann Esther lieb, mehr als alle Frauen, und sie erlangte Gunst und Gnade vor ihm, mehr als all die anderen Jungfrauen. Und er setzte das königliche Diadem auf ihr Haupt und machte sie an Vashtis Stelle zur Königin. Wir sehen an diesen Versen auch ein wunderbares Bild für Jesus als Bräutigam und wir Gemeinde als seine Braut. Der König machte Haman zu seinem zweiten Mann im Staat. Dieser war böse und konnte dem ehemaligen Vormund von Esther, Mordechai, überhaupt nicht ausstehen. Dieser wollte sich nämlich nicht vor ihm beugen. Das Verbeugen war aber im Persischen Reiche Pflicht. Der König und auch Haman sollen quasi gottgleich verehrt werden. Den Juden war es aber verboten, sich vor anderen Göttern oder Herrschern niederzuwerfen, denn Gott sagt, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. So ersann sich Haman einen wahrhaft teuflischen Plan. Er beschloss in seinem Herzen, dass alle Juden, Männer, Frauen, Greise und Kinder im ganzen Reich sterben sollten. Sie sollten durch jedermann getötet werden dürfen. Den Besitz der Juden durfte der Mörder dann für sich behalten. Er bestach dazu den König mit einer enormen Summe von Silbergeld aus seinem eigenen Besitz. Er erzählte dem König, dass dieses Volk der Juden eine Gefahr für ihn sei und dass es sich ihm gegenüber nicht beugen würde. Das Volk der Juden würde die Herrschaft des Königs nicht anerkennen. Der König gab Haman dazu grünes Licht. Ein solcher Beschluss mit Siegelring des Königs war ein unveränderliches Gesetz. Selbst der König selbst konnte einen solchen Befehl nicht mehr zurücknehmen. Nun musste Haman noch einen Tag für die vollständige Ausrottung der Juden festlegen. Dazu warf er das Los, das Pur. Purim in der Mehrzahl genannt. auf den Monat und auf den Tag. Das Los fiel auf den 13. Tag des 12. Monats. Das ist der Monat Adar. Ein kurzer Ausflug nur kurz zum jüdischen Kalender. Es ist ein Mondkalender. Er beginnt im Jahr 3761 vor Christus. Und die Monate sind an Mondphasen ausgerichtet. Ich habe jetzt hier noch mehr, das lasse ich jetzt mal weg. Die Monatsnamen sind chaldäisch und stammen aus dem babylonischen Exil. Soweit zu den jüdischen Monaten. Heute haben wir das Jahr 5782 im Übrigen. Mordechai erkannte den Plan Hamans und bat Esther, die ja auch Jüdin war und somit auch vom Tode bedroht war, beim König vorstellig zu werden, um bei ihm um Gnade und Rettung zu bitten. Man durfte aber nicht einfach ungerufen zum König vordringen. Dies war mit dem Tode bestraft, es sei denn, der König würde Gnade walten lassen. Wie wunderbar, dass wir heute freien Zugang zu unserem König haben. Wir brauchen nichts zu fürchten, weder Tod noch sonst irgendwas, sondern wir sind freudig erwartet, wenn wir jederzeit vor den Thron Gottes treten dürfen. Wie herrlich ist das denn? So bereitete sich Esther und das Volk der Juden 3 Tage lang auf die Vorsprache beim König vor, mit Gebet und Fasten. Erst dann wagte sich Esther zum König und sie gewann tatsächlich seine Gunst und Gnade. Sie konnte dem König vom Ansinnen Hamans berichten. Der König erkannte, dass mit dem Plan Hamans auch seine eigene Frau in Lebensgefahr gewesen wäre und er ließ Haman töten. Er wurde an den Pfahl gehangen, den er selbst für Mordechai aufgestellt hatte. Da er aber den alten Befehl nicht rückgängig machen konnte, also der König, übergab er Mordechai, den er an die Stelle von Haman gesetzt hatte, die Macht, mit seinem Siegelring ein neues Gesetz des Königs zu erlassen, nämlich, dass sich die Juden überall im Lande auch mit Waffengewalt gegen ihre Feinde wehren dürfen. Als dann der Tag der Vernichtung gekommen war, geschah das genaue Gegenteil dessen, was sich Haman ausgedacht hatte. Statt dem Tode aller Juden wurden alle Juden gerettet und alle Feinde der Juden wurden vernichtet. Am 13. des 12. Monats schlugen die Juden ihre Feinde und auf Bitten der Esther auch in Susa noch am folgenden Tag weitere hunderte Feinde mehr. Am 14. bzw. 15. des Monats ruhten die Juden sich aus und feierten ihren Sieg. Mordechai befahl allen Juden aller Generationen, diese Tage in Erinnerung an den Sieg über die Feinde zu feiern als das sogenannte Purimfest. Dies ist also die Geschichte von Esther, Mordechai, Haman und dem König. Eine mega spannende Geschichte, wie ich finde, was aber auffällt, wenn man das Buch Esther liest, dass im gesamten Text nicht ein einziges Mal der Name Jahwe oder Gott auftaucht. Und doch ist dieses Buch auch in Gottes Augen sehr wichtig und für uns als Christen sehr bedeutend. Es hat direkt mit uns und unserer Errettung zu tun. Wie das denn, fragst du? Wir können diese Geschichte in 3 Teile zerlegen. Das Volk, Teil 1, das Volk der Juden lebt in Feindesland. Teil 2, der teuflische Plan der Ausrottung der Juden. Und Teil 3, die Rettung der Juden durch Esthers Einsatz. Und diese 3 Teile können wir nun auf uns wie folgt deuten. Teil 1, auch wir leben in dieser Welt in Feindesland. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Teil 2, Satan wollte alle Juden ausrotten, um zu verhindern, dass aus den Juden das Heil kommen würde, der Messias. Und Teil 3, die Rettung von Menschen durch das Gebet der Gemeinde, durch das Einsetzen der Gemeinde. Leben in der Fremde, so der erste Teil. Das Volk der Juden lebte auch immer noch auf dem Gebiet der Perser. Sie lebten in deren prunkvollen Städten, in denen die Perser ihren Gott Ahura Mazda als Hauptgott und Schöpfergott verehrten. Dieser wird begleitet von unsterblichen Heiligen sowie von seinem Widersacher, dem bösen Dämon Angra Mainyu. Wir sehen hier eine satanische Kopie des jüdischen wie christlichen Glaubens. Um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und um gegebenenfalls geschäftlich erfolgreich zu sein, muss man sich an das vorherrschende gesellschaftliche Leben und an diese Ansichtsweise anpassen. Ansonsten ging es in dieser Welt, in diesem weltlichen Herrschaftssystem natürlich auch um Anerkennung, Macht und Reichtum. Es war nicht leicht für die Juden in so einer Welt zu leben und sich für Gott abzusondern und sich reinzuhalten. Es sind nach den 70 Jahren Verbannung aus Israel auch deshalb nicht alle Juden zurückgekehrt, da viele sich eine berufliche Existenz in diesem Land aufgebaut hatten. Die meisten Juden waren auch in der Verbannung geboren und haben das alte Israel, das alte Jerusalem niemals gesehen. Sie kannten niemals die praktische Ausübung des Glaubens mit ihren Opferverpflichtungen im Tempel. Manche der Vorfahren der jüngeren Generation werden ihren Glauben auch nicht weitergegeben haben. Andere Juden hatten sicherlich schon eine größere Sehnsucht, ins gelobte Land zurückzukehren, aber persönliche Gründe, im Land der Perser zu bleiben, hatten sie wohl gehabt. Kennen wir das nicht auch? Ein Termin in der Gemeinde, ein Termin im Reiche Gottes, ein Dienst. Wo will Gott dich haben und du gehst nicht hin? Sitzt Gott allein im Café, wo du dich mit ihm verabredet hast? Gott lädt uns ein zu seinem Fest, aber keiner geht hin. Natürlich hat man manchmal gute Gründe, meint man, aber der Termin mit Gott ist geplatzt. Sein Ruf bleibt unbeantwortet. Auch wir leben in der Welt, sind aber nicht von der Welt, wie es unser Herr Jesus selbst sagt in Johannes 17, Vers 9, fortfolgende: Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht, und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Wir sind für Gott ausgesondert. Wir sind Bürger des Himmels. Das können wir in Epheser 2,19 und in Philippa 3,20 lesen. Wir sind nicht mehr Bürger oder Angehörige dieses Weltsystems. Wir sind Heilige, Abgesonderte. Wir sind mit Jesus Christus, unserem Bräutigam, verlobt und damit an ihn vergeben. Wir sind sein Eigentum. Er hat uns teuer erkauft mit seinem Blut. Daher dürfen wir nicht mehr Freund der Welt sein, uns an dieses Weltsystem anhängen, sondern an unseren Bräutigam anhängen. Freundschaft mit der Welt bedeutet Feindschaft mit Gott. Dass wir nicht von dieser Welt sind, sollte uns also anspornen, ein Leben zu führen, was auch nicht von dieser Welt ist. Wir sollten demütig sein wie Königin Esther. Wir sollten uns reinigen von aller Schuld. Wir sollten Vergebung leben und Gutes tun, vor allem an unseren Hausgenossen. Wir sollten im Gebet und in Gemeinschaft sein und den Glauben an Jesus Christus in die Welt tragen und Jesu Zeugen sein. Dann leben wir nicht von dieser Welt. Wir sollten uns im gelobten Land aufhalten und Babel den Rücken kehren. Eines Tages werden wir aber auch ins gelobte Land zu Jesus Christus in den Himmel zurückkehren, in unsere Heimat, in die Wohnung, die Jesus uns bereitet. Kommen wir zu dem teuflischen Plan. Wir sehen in der Person Haman. Herzlichen Dank hier den Krachmachern, ne? Herrlich, wunderbar. Und ihr Kinder zu Hause, ich hoffe, die Bude kracht bei euch richtig. Wie der Teufel es immer wieder versucht hat, den sündlosen Messias zu verhindern. Zunächst wollen wir einige seiner Versuche, den Messias zu verhindern, betrachten. Schon kurze Zeit nach dem Sündenfall durch Adam und Eva zielte Satan auf den erstgeborenen Sohn der beiden ab. Der erstgeborene Kain ermordete Abel. Und Satan hoffte auf den Bruch der Linie. Aber Gott hatte einen Plan, der in Erfüllung gehen sollte. Seth wurde geboren und mit ihm ging die Linie weiter. Zur Zeit der Patriarchen, zur Zeit des Jakob, Israel genannt, gab es eine Hungersnot in allen Landen, die keiner überlebt hätte. Mit Josef, Sohn des Jakob, gab es in Ägypten einen Mann an der Staatsspitze, direkt unterhalb des Pharao. Gott verhinderte über Josef seine wunderbare Geschichte. Mit Josefs Sohn, genau, direkt unterhalb. Gott verhinderte über Josef, dass diese Messias-Linie gestoppt werden könnte. Die Familie um Israel und seine 12 Söhne, darunter eben auch Juda, dem die Königslinie vorbehalten war, wurde gerettet. Jahrhunderte später wiederum waren alle Hebräer in ägyptischer Sklaverei. Es gab keine Hoffnung auf Freiheit und Rettung. Um zu verhindern, dass ein Erlöser des Volkes Gottes auftreten konnte, ließ Satan den Pharao den Plan aushecken, dass alle männlichen Babys getötet werden mussten. Aber Gott hatte wieder einen Rettungsplan und ließ Moses überleben. Dieser führte später das Volk Gottes aus Ägypten heraus. Wir merken, Gott hat einen Plan und nichts, was Satan tut oder böse Menschen, lässt ihn aufhalten. Jahrhunderte später versuchte es Satan erneut, indem er David durch König Saul ermorden lassen wollte. Aber auch dieser Plan Satans misslang. Saul starb und David wurde König. Die Messias-Linie wurde mit dem Haus Davids fortgesetzt. Das Königshaus Davids wurde Jahrhunderte später Opfer Nebukadnezars. Dieser zerstörte Jerusalem, das Reich Juda wurde von ihm besiegt. Das Volk wurde ins Exil nach Babylon gezwungen. Aber Gott ersann einen Rückkehrplan für die Juden 70 Jahre später, sodass diese wieder in ihrem Land ihren Glauben ausüben konnten. Im Nachfolgereich von Babylon, Medo-Persien, ereignete sich dann die Geschichte um Haman, Esther und Mordechai. Auch dieser Plan Satans, das Volk der Juden auszurotten, schlug fehl. Der Messias wurde schließlich doch geboren. Davor hatte Satan immer Angst. Aber er konnte es niemals verhindern, dass der Messias, wie verheißen, die Weltbühne betritt. Und als der Messias als wahrer Mensch und als wahrer Gott in der Welt war, versuchte Satan, das kleine Jesuskind und durch Herodes zu töten. Das gelang ihm auch nicht. Dann versuchte er, Jesus nach seiner Taufe in der Wüste zu verführen. Dann wäre Jesus nicht mehr sündlos gewesen und hätte nicht die messianischen Verheißungen erfüllen können. Aber auch das schlug fehl. Auch Versuche, Jesus vor seinem Weg nach Golgatha zu töten, zu steinigen, schlugen fehl. Danach hatte Satan keine Gelegenheit mehr, Golgatha zu verhindern. Im Gegenteil, er war so voller Wahn und voller Hass, dass er unbedingt den Tod Jesu wollte. Und er hat es forciert, dass Jesus dann ans Kreuz geschlagen werden sollte. Warum hatte Satan überhaupt Angst vor dem Messias? Die Begründung finden wir in 1. Mose 3,15. Da sagt Gott nach dem Sündenfall: Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, Satan, und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs, Jesus. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm, Jesus, die Ferse zermalmen. Dies ist die alte Strafe Gottes, dies ist die Strafe Gottes nach dem Sündenfall durch Satan. Satan wusste schon unmittelbar nach dem Sündenfall, welches Schicksal ihn also ereilen sollte. Er kämpfte gegen den Samen der Frau, konnte auch die Ferse des Messias zermalmen, aber er konnte den Messias nicht verhindern. Verloren hatte Satan schon mit dem Tode Jesu am Kreuz. Aber die Hölle steht ihm unabwendbar vor Augen. Und er weiß, dass er nur noch eine kurze Zeit hat, um seine bösen Absichten auf der Erde gegen Christen und Juden auszuführen. Sein Kampf und sein Ende werden unter anderem im Buch der Offenbarung beschrieben. Und kommen wir nun zu dem Teil, wo Esther sich beim König einsetzt für ihr Volk, als Vorbild für uns als Gemeinde. Esther hat es durch ihre Vorsprache beim König erreicht, dass der Plan Haman, das ganze Volk der Juden auszurotten, nicht gelang. Das ist ja sehr gut gewesen, sagst du, aber warum soll mich das jetzt zum Beten anspornen? Warum soll ich überhaupt beten? Warum soll ich mich einsetzen beim König für andere? Gott weiß doch ohnehin schon, was ich beten möchte. Und wenn ich im Willen Gottes bete, ja, dann braucht er doch für seinen Willen nicht mehr mein Gebet. Gebet scheint, hat der Norbert Weber mal gesagt, einfach etwas Mystisches zu sein. Die Menschen machen die Augen zu, falten die Hände, erheben die Hände nach oben oder wohin auch immer. Es gibt Menschen, die halten an anderen Traditionen oder bestimmte Orte fest. Und wo sie beten, wie sie beten. Aus meinem katholischen Hintergrund, wo ich mal war, da kenne ich auch noch manche Geflogenheiten, sag mal Rosenkranz und so. Und bei den Juden kennen wir das, dass sie so Kopfbedeckungen haben beim Beten oder an der Klagemauer mit dem Oberkörper hin und her wippen. Was hat das alles mit Beten in Wahrheit und Geist zu tun? Wenn Gott doch ohnehin schon alles weiß, was muss ich denn noch beten? Warum soll ich mich einsetzen in irgendeiner Form, wie die Esther das tat? Gott macht das schon. Um das ein wenig zu ergründen, müssen wir ein wenig auch in die Erdgeschichte oder sogar weit in die Erdgeschichte zurückgehen. Aus 1. Mose 1, Verse 27 und 28, da sagt Gott, und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Der Mensch hat also zwei Aufträge von Gott erhalten, sich vermehren und sich der Welt untertan machen und über die Tiere herrschen. Sich vermehren scheint geklappt zu haben. Heute leben knapp 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Nur mal so als Beispiel, vor 100 Jahren waren es 3 Milliarden. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir 5 Milliarden zu viel sind, aber Man sieht ja an Klima, Umwelt, gut ist das alles nicht. Das Wort untertan machen lautet im Hebräischen kabasch, kabas. Das heißt so viel wie sich die Erde zurechtschlagen. Diesen Auftrag hatte Gott dem Menschen noch vor dem Sündenfall gegeben, aber später bei Noah nochmals bestätigt. Die Aufträge an den Menschen sind dieselben wie vor dem Sündenfall. Wir wissen doch aber, dass der wahre Herrscher dieser Welt, nämlich Satan, der Fürst dieser Welt ist. Und wie kann Satan seine bösen Ziele und Absichten in der Welt umsetzen? Durch Menschen wie Haman? Sie sind Kanäle des Bösen. Und wie möchte Gott seine Ziele in dieser Welt umsetzen? Ebenfalls durch Menschen, aber eben durch wiedergeborene Menschen. Er möchte an seinen Sohn Jesus Christus, gläubig gewordene Menschen, dich und mich, als Kanäle nutzen, um seinen Willen hier auf Erden umzusetzen. In Matthäus 16, 19 lesen wir von Jesus, wie er zum Petrus sagt, ich werde dir die Schlüssel des Reiches geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Was ist der Schlüssel für Binden und Lösen hier auf Erden? Jesus sagt dann weiter in Matthäus 18, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Es geht um das Gebet. Das ist der Schlüssel zum Bewegen des Armes Gottes. Die Esther ist vor den König getreten und hat durch ihr Auftreten, durch ihr Bitten, durch ihr Flehen es geschafft, den Arm des Königs zu bewegen. Er hat den Plan Hamans. Er hat den Plan von ihm durchbrochen. Das Gebet zu irgendwas oder zu irgendwem allein vermag aber nichts. Betet man zu den falschen Götzen, Menschen, Mythen, dann verpufft das Gesagte vollständig. Nur das Gebet zu unserem lebendigen Gott oder direkt zu Jesus Christus vermag Gottes Macht und Kraft zu bewegen. Natürlich kann Gott auch durch Engel handeln, aber er möchte uns, dich und mich gebrauchen. Das ist ein guter Grund, warum wir überhaupt noch auf dieser Erde sind. Weil wir uns Gott zur Durchsetzung seines Willens zur Verfügung stellen sollen und unseren Auftrag aus Matthäus 28 wahrnehmen sollen. Das Gebet ist also eine sehr bedeutende Angelegenheit. Paulus ermahnt die Gemeinden dazu, zuallererst an das Gebet zu denken und es abzuhalten. Es drückt eine tiefe Verbundenheit und Gemeinschaft mit Gott aus. Dadurch wird unsere Liebesbeziehung zu ihm sichtbar. Ich erinnere gerne an die letzte Predigt, letzte Woche von Burkhard. Gott lieben heißt, glückselig zu sein. Und Gott lässt sich durch die Gebete der Heiligen in seinen Handlungen tatsächlich beeinflussen. Siehe die Gebete Abrahams, als er für die Rettung von Menschen in Sodom und Gomorra betete. Und Jesus sagt uns Gebetserhörungen zu, wenn wir im Willen des Vaters zum Sohne beten. Die Gebete der Heiligen haben eine geistliche Kraft. Sie sind wie die Lanze der Waffenrüstung. Jetzt sagst du, in Epheser 6 ist da gar keine Lanze drin, hast du recht. Das Gebet taucht nicht in dieser geistlichen Waffenrüstung auf, die Paulus beschreibt, aber der römische Soldat hatte immer auch eine Lanze. Mit der Lanze konnten Feinde zu Ross, die mit dem Pferd auf die Römer zugekommen sind, bewältigt werden. Sie haben sich auch gemeinschaftlich in Schildkrötenform, so sagt man, aufgestellt, die Lanze nach vorn. Und so konnte man die Feinde bekämpfen. Das ist ein schönes Bild für Gebet. Die Lanze nach vorn, das Gebet nach vorn. Mit deinen Gebeten bewegst du Gottes Arm. Mit deinen Gebeten nimmst du die Verwalterschaft bzw. Herrschaft über die Erde wahr und nimmst Einfluss auf Gottes Handeln. Im Hier und Jetzt oder in der Zukunft. Mit der geistlichen Waffenrüstung und dem Gebet in Wahrheit und Geist nimmst du am Kampf um das Leben teil und trägst zur Errettung von Menschen und Schöpfung bei, wie die Esther. Aus Jakobus 5 kennen wir den Vers, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Diese Zusage gilt zunächst bei Heilung von Geschwistern, das ist der Kontext. Es trifft aber auch auf alle anderen Gebete zu, wenn sie ernstlich sind, im Willen Gottes erfolgen, von einem an Jesus Christus Gläubigen gesprochen werden. Dadurch kannst du jederzeit zu Jesus kommen, wie du gerade bist. Jesus wird dich hören. Aber die demütige Haltung, wie Esther, soll uns auch Vorbild sein, wenn wir zu Jesus kommen. Sie hatte gefastet, sich gereinigt, sie war demütig, sie hatte gebetet. Auch wir können in solch einer Herzenshaltung vor unseren Schöpfer treten und ihn im Gebet zuerst um Vergebung unserer Schuld und Sünden bitten, ihn loben und preisen und dann unsere Anliegen vortragen. Jesus sagt uns zu, dass das Erbetene zuteil wird, wenn es dem Willen des Vaters entspricht. Können wir in Johannes 15 und 16 nachlesen. Schön auch der Vers in Offenbarung 8,4: Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Das Gebet der Heiligen wird in der Zeit der Offenbarung auch eine besondere Rolle spielen. Lest es euch durch, Offenbarung 8, Vers 4. Das Gebet der Heiligen, der Gläubigen, der Abgesonderten. Dein Gebet vermag viel, wenn du dich auch abgesondert hast, wie schon beschrieben. Wie Esther sich für ihre Vorsprache beim König vorher gereinigt hat, gefastet und gebetet hat. Dann erst hat sie beim König vorgesprochen und sie gewann seine Gunst und Gnade. Lasst uns dem Beispiel von Esther folgen und als Abgesonderte Gottes bei Jesus Christus, unserem König, für die Menschen und für unsere Hausgenossen eintreten, um Gottes Willen auf Erden voranzubringen und Satans Pläne zu zerschmettern. Wie Hans-Peter Reuer mal gesagt hat, nach dem Amen bete weiter. Die Juden feiern das Purimfest sehr ausgelassen und voller Freude. Wir haben einen wundervollen Gott, dem wir täglich uns anbefehlen dürfen. Er kümmert sich um uns. Er hat alle Haare auf deinem Haupte gezählt. Er liebt dich in Ewigkeit, unser Vater des Lichts. Er hat den Teufel besiegt und darüber hinaus Tod und Sünde. Wir haben Zugang zum Himmel, ins gelobte Land. Und kein Haman kann daran etwas ändern. 10.000 Gründe zur Freude. Amen.
Ja, liebe Gemeinde, auch heute möchten wir gerne zusammen digital das Abendmahl begehen und feiern. weil es das sehr wichtig ist. Und ich möchte gerne eine kleine Geschichte zu Beginn lesen, die das verdeutlicht, was Jesus für uns getan hat. Diese Geschichte heißt »Wer bezahlt?« Zar Peter der Große von Russland hatte dem Sohn eines seiner Freunde zu einer bevorzugten Stellung in einer Festung an der Landesgrenze verholfen. Dort war diesem jungen Beamten die Verwaltung des Geldes anvertraut worden, das die Soldaten als Lohn erhielten. Aber der junge Mann kam in schlechte Gesellschaft. Er fing an, um Geld zu spielen und verfiel bald dieser bösen Leidenschaft. Er verlor oft, und so hatte er eines Tages keinen Pfennig mehr. Doch er spielte trotzdem weiter. Das Geld, das er brauchte, lieh er sich aus der ihm anvertrauten Kasse. Er hoffte jeden Tag, dass er bei seinem Spiel noch einmal einen größeren Beitrag gewinnen würde. Dann wollte er das Geld wieder in die Kasse hineintun, aber er verlor weiter und seine Schuld wurde immer größer. Da meldete sich eines Tages ein hoher Offizier des Zaren an, um die Kasse zu prüfen. Wie erschrak der junge Mann. Ratlos ging er am Abend vor dem angekündigten Besuch in sein Dienstzimmer, öffnete den Schrank, nahm die Kasse mit dem übrig gebliebenen Geld heraus und zählte und rechnete. Da bekam der junge Mann noch mehr Angst, denn es fehlte eine große Summe. Lange saß er an seinem Tisch und überlegte, aber er fand keinen Ausweg. Er war völlig verzweifelt. Schließlich nahm er seine Feder und schrieb auf das Blatt unter die Ausrechnung die Worte: Eine große Schuld, wer kann sie bezahlen? Am nächsten Tag würde seine Untreue ans Licht kommen, alle würden davon erfahren. Das ertrage ich nicht, sprach er leise vor sich hin. Noch vor Mitternacht werde ich meinem Leben ein Ende machen. Eine ganze Weile saß er so in Gedanken versunken an seinem Tisch. Wie hatte es mit ihm nur so weit kommen können? Er wusste, es war ganz allein seine eigene Schuld. Sein Kopf sank nach vorne und in wenigen Augenblicken war er fest eingeschlafen. Der Zar hatte die Gewohnheit, ab und zu seine kaiserliche Uniform mit der eines gewöhnlichen Offiziers zu vertauschen. Wenn er dann zu seinen Soldaten kam, wo ihn keiner kannte, konnte er einen viel genaueren Einblick in den Zustand der Armee und in das Verhalten seiner Soldaten bekommen. Gerade an diesem Abend war der Zar wieder einmal in fremder Uniform unterwegs und kam auch in die Festung, wo der ihm bekannte junge Mann Dienst tat. Als der Zar spät am Abend durch die Flure des Gebäudes schritt, sah er, dass in einem der Lichter Zimmer noch Licht brannte, obwohl nach der Dienstordnung um diese Zeit alle Lichter gelöscht sein mussten. Leise öffnete er die Tür und schaute ins Zimmer. Da sah er den Sohn seines Freundes am Tisch sitzen. Er hatte den Kopf auf seinem Arm liegen und schlief fest. Der Zar trat leise ein. Er sah sich um. Der Schrank stand weit offen, auf dem Tisch lag ein großes, mit vielen Zahlen bedecktes Blatt Papier. Die Kassette mit dem Wehrsold stand daneben, der Deckel war aufgeklappt. Der Zar schaute dem Schlafenden über die Schulter. Er las die letzte Zeile auf dem Blatt und wusste sofort, was los war. Im ersten Augenblick stieg ein gewaltiger Zorn in ihm auf. Er wollte schon seine Hand auf die Schulter des jungen Mannes legen, ihn wachrütteln und ihm sagen, ich setze dich hinter Schloss und Riegel. Aber da empfand er plötzlich Mitleid. Er dachte an seinen alten Freund. Was musste es für diesen bedeuten, wenn er von der Untreue seines Sohnes erfuhr? Der Zar ergriff die Feder und schrieb unter die verzweifelte Frage des jungen Mannes ein einziges Wort. Dann verließ er leise das Zimmer und schloss die Tür. Ein paar Stunden später erwachte der junge Mann. Er erschrak, als er sah, dass Mitternacht längst vorbei war. Schnell sprang er auf, griff nach seiner Pistole und richtete sie gegen seine Stirn, als sein Blick noch einmal auf das Papier auf dem Tisch fiel. Was stand da? Verdutzt ließ er die Waffe sinken und las das eine Wort: Peter. Er saß wie erstarrt. Tausend Gedanken jagten durch seinen Kopf. Dann sprang er zum Schrank hin, zog einige Dokumente heraus, die vom Zaren unterzeichnet waren, und verglich die Unterschriften. Tatsächlich, der Zar selbst hat unterschrieben. Welch eine Nacht! Und was würde der nächste Tag bringen? Schon kurz nach Tagesanbruch erschien ein Beamter des Zaren und übergab dem jungen Mann einen Beutel mit Goldstücken. Ihr Wert entsprach genau der Summe, die in der Kasse fehlte. Zar Peter hatte die Schuld selbst bezahlt. Eine kleine Beispielgeschichte für das, was der Jesus für uns getan hat. Er sühnte durch seinen Tod, was wir schuldeten. Er bezahlte, was wir nicht bezahlen konnten. Um unsere Übertretung willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Jesaja 53, Vers 5. Ja, eine kleine Geschichte, die aber, finde ich, auch sehr schön verdeutlicht, was der Jesus für uns getan hat. Er hat alles bezahlt, aber für ihn war das nicht ein kleiner Griff in sein Privatvermögen, wie für den Zaren, für den das vielleicht gar kein größeres Problem war, sondern es hat ihn alles gekostet. Es hat ihn gekostet, dass er seine Herrlichkeit im Himmel aufgeben musste, dass er auf diese Erde kommen musste und dass er ans Kreuz gehen musste, um dort körperliche, aber auch seelische Schmerzen zu erleiden, um das Getrenntsein von seinem Vater zu erleiden. Und der Jesus drückt das selber in Markus 10 aus, als er sagt, Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Sein Leben als Lösegeld für viele, das ist das, was wir bekommen haben. Und im ersten Petrusbrief steht: Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. Und deswegen denken wir regelmäßig daran, weil das die Grundlage unseres Glaubens ist, weil Jesus uns freigekauft hat, aus einer Schuld, die wir nie hätten bezahlen können, die uns das Leben, das Getrenntsein von Gott gekostet hätte. Und deswegen können wir jede Woche neu dankbar sein, denn es ist so groß, was da geschehen ist, dass wir nie damit zu Ende kommen und nie am Ende sein werden mit dem Dankbarsein. So möchte ich dann schließlich noch die Worte vorlesen, die der Jesus verwendet hat, als er mit den Jüngern einen Tag vor seiner Kreuzigung das Abendmahl eingeführt hat. Und er sagt da in Lukas 22, und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ich möchte noch kurz beten, dann kommt noch ein Lied, oder während des Liedes könnt ihr dann zu Hause auch das Brot und den Saft einnehmen. Herr Jesus, danke dafür, was du getan hast. Und wir kennen die Geschichten sehr genau, wir hören sie sehr oft. Aber Jesus, es ist nichts, was wir jemals ganz durchdringen würden. Und ich bitte dich darum, dass du uns davor bewahrst, das als normal anzusehen, als etwas, was immer so war, sondern dass wir immer das Herausragende sehen, diese Einzigartigkeit, dass du die Herrlichkeit deines Vaters verlassen hast und auf diese Erde gekommen bist, dass du den Weg zum Kreuz ganz konsequent gegangen bist, obwohl du jederzeit auch hättest aufhören können. Aber du hast nicht gestoppt, sondern du bist weitergegangen, bist ans Kreuz gegangen, bist dort für uns gestorben, hast alles Leid auf dich genommen, damit der Weg zu dir frei ist, damit das Lösegeld bezahlt wird, damit wir wirklich frei sein dürfen und eine Beziehung zu Gott haben dürfen, den wir jetzt Vater nennen dürfen. Danke dafür, Herr Jesus. Lass uns das immer wieder neu groß werden und daran denken. Und auch daran denken, an das, was du getan hast und dass du wiederkommen wirst. Und dass wir auf ein Ziel zu gehen, dass wir bei dir sein werden. Danke dafür, Herr Jesus. Amen.
Ja, liebe Geschwister, wir kommen nun zum Schluss. Ja, lieber Jürgen, vielen Dank dir für deine Predigt. Das war echt was Besonderes und hat auch wirklich Spaß gemacht, auch zusammen mit Tobi und Arndt ein bisschen Krach zu machen. Hoffe, dass die Kinder daheim auch ihren Spaß hatten. Also ich denke, wir haben auf jeden Fall unseren Spaß hier gehabt. Und ja, bevor wir euch in die Woche entlassen, möchte ich noch einen Segensvers vorlesen aus Jeremia 17, Vers 7 und 8. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Ja, dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Gott befohlen, und dann singen wir das Abschlusslied. Gott segne dich.
Ich wünsch dir Gottes Segen, ich wünsch dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben, über dem die Hand des Höchsten wacht, Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust, lass du auch in Stürmen sicher und in Frieden mit dir ruhst. Ich wünsch dir diesen Segen. Ich wünsch dir Gottes Segen, Geborgenheit in Vater, Sohn und Geist, Glaube wie ein Feuer, das wärmt und nicht in den Augen weist, Sehnsucht und Hoffnung, Menschen, die dich in die Weite führen, Freunde, die dich tragen, Gedanken, die die Seele inspirieren. Ich wünsch dir diesen Segen. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Fürchte nicht, denn du lebst vor seinem Angesicht. Gott segne dich. Ich wünsch dir Gottes Segen. Entfalte alles, was du in dir spürst, die Dinge, die dir liegen. Auch wenn du mal gewinnst und mal verlierst, wag neue Wege, probier dich einfach immer wieder aus, lass dich nicht verbiegen, lebe mutig offen geradeaus, ich wünsch dir diesen Segen. Gott segne dich, behüte dich.